HR Info. Himmel und Erde.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Heiligabend 2020. Das Weihnachtsfest beschert den Kirchen viele Diskussionen. Anders als noch beim Osterfest wollen die Kirchen heute und an den kommenden Tagen das Weihnachtsfest feiern, auch mit Gottesdiensten. Sie tun es mit umfangreichen Schutzkonzepten und mit viel weniger Besuchern. Dazu mit vielfältigen Online-Formaten und Liturgiepaketen für Weihnachten zu Hause. Kein Weihnachten wie alle Jahre wieder. Welche Erfahrungen haben die Kirchen eigentlich in diesem Corona-Jahr gemacht? Wie gehen sie um mit der Frage nach der Systemrelevanz? Und vor allem, welche Botschaft strahlt in der aktuellen Lage von der Weihnachtsgeschichte aus? Hören Sie dazu heute Antworten von Georg Betzing, dem Bischof in Limburg und seit März Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, und von Heinrich Bedford-Strom, bayerischer evangelischer Landesbischof und Ratsvorsitzender der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Limburger Bischof Georg Betzing ist in diesem Jahr im März zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden und sah sich gleich großen Herausforderungen gegenüber. Der erste Corona-Lockdown im Frühjahr legte auch das kirchliche Leben lahm. Zu Ostern gab es erstmals seit Menschengedenken keine öffentlichen Gottesdienste. Im Laufe des Jahres dann auch innerkirchlich viele Turbulenzen. Der sogenannte synodale Weg, der Reformdialog zwischen Bischöfen und Laien kam ins Stocken und neue Missbrauchsstudien in einzelnen Diözesen lassen inzwischen den Rücktritt auch von amtierenden Bischöfen denkbar erscheinen. Mein Kollege Klaus Hofmeister und ich haben kürzlich Bischof Betzing nach diesem besonderen Weihnachtsfest gefragt und nach seinen Lehren aus diesem Krisenjahr. Herr Bischof Betzing, Weihnachten wird in diesem Jahr alles ganz anders, so heißt es ja immer. Wie wird es bei Ihnen sein? Wie anders feiern Sie den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage?
Ich freue mich auf Weihnachten und ich glaube, auch wenn alles anders wird, es geht vielen Menschen so, dass wir uns auf diese Festtage, auf diese Auszeit, auf diese Zeit von guten Gewohnheiten auch trotzdem freuen können und das gilt für mich auch. Also die Weihnachtstage sind natürlich stark durch die Gottesdienste geprägt. Wir haben das Angebot der Gottesdienste auch erweitert, weil wir natürlich möchten, dass wir möglichst viele Menschen erreichen mit den Gottesdiensten, die Familien, die einfach darauf bauen, dass es ein Impuls, dass es eine Zeit des Singens, dass man das Weihnachtsevangelium hören kann und ein gutes Wort dazu. Das wollen wir möglichst vielen ermöglichen und deswegen habe ich auch etwas mehr Gottesdienst, eine zusätzliche Christmette im Limburger Dom um 17 Uhr, die auch gestreamt wird. Und dann freue ich mich aber auch abends um 10 Uhr nochmal in ein Dorf in der Nähe hier zu gehen und mit den Menschen zu feiern. Das wollen die gerne draußen tun und da bin ich auch gespannt.
Herr Bischof Betzing, ein anderer Satz von Ihnen lautet, Weihnachten findet statt. Das klingt so ein bisschen fast schon trotzig. Im Frühjahr fielen die Ostergottesdienste aus. War das ein Fehler, den Sie auf keinen Fall wiederholen möchten?
Es war kein Fehler, sondern Notwendigkeit. Das haben wir erlebt. Niemand von uns hatte Erfahrung mit einer solchen Krise. Und es scheint vernünftig, mir immer noch vernünftig, dass wir diesen starken Lockdown hatten und dass wir gesagt haben, in dieser Phase verzichten wir auf den Gottesdienst. Das war zu Ostern unheimlich schmerzlich und ich merke, das geht mir und vielen anderen auch bis heute nach. Auf Weihnachten sind wir jetzt besser vorbereitet. Weihnachten findet statt, ist kein trotziger Satz, sondern ein Mutmachsatz. Also das Jahresende kommt, ein ganz außergewöhnliches Jahr. Weihnachten ist das Fest des Lichtes und der Zuversicht und die wünschen wir vielen, vielen Menschen.
Herr Bischof, Corona war ja das alles dominierende Thema in diesem Jahr, aber es gab für die Katholiken durchaus noch etliche andere Themen, die Sie auch als Vorsitzender der Bischofskonferenz beschäftigt haben. Die katholische Kirche ist ja in Sachen Aufarbeitung des Missbrauchs auch erkennbar in eine neue Phase eingetreten. Mehrere Diözesen, unter anderem auch Limburg, haben unabhängige Untersuchungen in Auftrag gegeben und da liegen jetzt auch die ersten Ergebnisse vor, um nachzuzeichnen, wer eigentlich verantwortlich war von Tätern für Vertuschung von Taten, für das Abwimmeln von Opfern. Und unter anderem hat der Kölner Erzbischof Wölki eine solche Untersuchung in Auftrag gegeben. Er hat vollmundig erklärt, er will radikale und schmerzhafte Transparenz, auch bei der Benennung von Verantwortlichen. Und jetzt hat er doch entschieden, dieses Gutachten einer renommierten Münchner Rechtsanwaltskanzlei nicht zu veröffentlichen. Was halten Sie davon?
Ja, ich bin über diese Situation, die entstanden ist, um die Kölner Studie herum überhaupt nicht glücklich. Das weiß der Kardinal auch. Ich glaube ihm, seine echte Absicht der Transparenz, da ist überhaupt nicht dran zu zweifeln. Dass das jetzt in ein regelrechtes Desaster gemündet ist und auf uns alle abfärbt, das ist nicht gut. Und ich habe in den letzten Tagen auch durch Gespräche, die wir natürlich geführt haben, unter den Bischöfen wahrgenommen, dass er, so wurde er zitiert, es ähnlich machen will wie in Limburg, dass man doch, wenn im März die zweite beauftragte Studie da ist, auch die erste öffentlich macht, einsehbar macht, denen zugänglich macht, die daran ein Interesse haben. Ich glaube, daran führt auch kein Weg vorbei. Wir wussten das. Wir wussten das spätestens seit September 2018, als die MHG-Studie öffentlich wurde, dass es das Vertuschen gegeben hat, dass es die typischen Verfahrensweise mehr gilt, die Aufmerksamkeit dem Täter. Man will den irgendwie unschädlich machen, man will aber auch die Institution Kirche schützen. Man hat die Opfer, die Betroffenen nicht gesehen und das ist der eigentliche Skandal. Und da hilft nichts anderes, als Ross und Reiter zu benennen. Und das klärt und das ist auch eine gewisse Genugtuung für Betroffene.
Herr Bischof Betzing, Sie haben schon gesagt, was die Studie über die Missbrauchsfälle aus dem Jahr 2018 Ihnen auf den Weg gegeben hat an Aufgaben. Und eine Konsequenz daraus ist auch der sogenannte synodale Weg, dieser umfassende Reformprozess in der katholischen Kirche, die Themen unter anderem die Rolle der Frauen in der Kirche, die ungleiche Machtverteilung zwischen Laien und Priestern, die nicht zeitgemäße Sexualmoral. Sie gehören ja zu denen, die sich entschieden für solche Reformen stark machen. Jetzt hat Corona den synodalen Weg ausgebremst und zunächst für ein Jahr verzögert. Können Sie sich's leisten, Reformen auf die lange Bank zu schieben in dieser Situation?
Nein, das können wir uns nicht leisten, denn zum einen ist das in der Tat ein Auftrag, den uns die MHG-Studie gegeben hat. Wir haben dort gefragt, was sind die systemischen Ursachen, die Missbrauch in der katholischen Kirche begünstigen, und die Themenstellungen, die Sie genannt haben, werden dort aufgeführt. Das andere ist aber, dass ich das ja mit Fragestellungen verbinde, die seit Jahrzehnten eigentlich hierzulande diskutiert werden. Dahinter steht ja die Frage, wir wollen, dass das wunderbare Evangelium, das wir von Jesus Christus haben und das dem Leben dient, dem Leben von Menschen dient, wir wollen, dass das bei Menschen auch Gehör findet und Aufnahme findet. Wir nehmen aber wahr, dass der Bruch zwischen dem kulturellen Empfinden von Menschen heute im Blick auf Gleichstellung, im Blick auf sexuelle Orientierung, im Blick auf den Umgang mit Macht und Gewaltenteilung so stark ist, das kulturelle Empfinden ist so anders als kirchliche Kultur, dass wir versuchen wollen, diesen Graben zu überbrücken. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir aus diesen Erkenntnissen auch Entschließungen, Entscheidungen gewinnen, die wir hier in Deutschland umsetzen oder aber als Voten in die Weltkirche einspielen.
Anfangs hatte man ja noch den Eindruck, der synodale Weg steht sozusagen auch unter dem Wohlwollen mindestens des Papstes. Aber in den letzten Wochen und Monaten gab es ja doch erhebliche Querschüsse aus Rom. Einerseits im Sommer eine Instruktion des Vatikan, die nochmal eingeschärft hat, dass die Beteiligung von Laien, und darum geht es ja auch am synodalen Weg, genau dort ihre Grenzen hat, wo Leitung ins Spiel kommt. Die bleibt den Klerikern vorbehalten. Will Rom diesen Reformprozess in Deutschland torpedieren?
Also ich glaube, Rom fremdelt schon mit der Kirche in Deutschland. Das ist ja auch nicht neu. Wir sind forsch, wir wollen Dinge auch fassen und klären und voranbringen und Texte schreiben. Und das ist nicht die Weise, wie man in der römischen Zentrale agiert und auch vielerorts in der Welt nicht agiert. Und insofern gibt es einen kritischen Blick auf den synodalen Weg, auch des Heiligen Vaters. Es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, also der steht voll dahinter. Man hat vielleicht in Rom manchmal das Bild, ja, die sitzen zusammen, die diskutieren, argumentieren, dann stimmen sie ab. So ist es nicht beim synodalen Weg. Wir sind als Christinnen und Christen zusammen und hören und versuchen daraus gemeinsame Beschlüsse auch zu fassen.
Herr Bischof Betzing, schauen wir nochmal auf die gegenwärtige Situation hier in Deutschland mit der Pandemie. Die Kirche ist darin verwickelt, die Gesellschaft hat es als ein großes Thema, jeder Einzelne hat es als ein Thema, das zu bewältigen ist. Die Psychologen wissen ja, dass es hilft, eine Krise zu bewältigen, wenn man darin einen Sinn finden kann, wenn man eine Antwort hat auf die Frage, warum. Uns scheint, viele haben genau diese Antwort von den Kirchen vermisst. Gibt es diese Antwort nicht oder was würden Sie auf die Frage nach dem Warum antworten?
Mir zeichnen sich so bestimmte Elemente ab, die da heißen, Gott setzt auf unsere Verantwortung. Wir haben es in der Hand, ob diese Pandemie sich ausbreitet, ob wir diese Krise bewältigen, einhegen können oder nicht. Das wird uns doch jeden Tag bewusst, und zwar durch unseren Lebensstil. Ob wir bereit sind, Einschränkungen auf uns zu nehmen, auch wenn wir gesund sind, damit wir gesund bleiben und andere gesund bleiben und werden. Das ist ja eine starke Anfrage. Und die hat sehr viel mit dem Evangelium zu tun, wo es heißt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es einsetzt, der wird es gewinnen. Also das ist so ein Teil der Antwort. Ein anderer ist, wir müssen alle unsere wunderbaren freiheitlichen Möglichkeiten einsetzen, einschließlich des menschlichen Forschergeistes, und dann wird es uns gelingen. Also das heißt, die Freiheit, die Gott uns Menschen gegeben hat, wirklich einsetzen, um diesem Virus ein Schnippchen zu schlagen und auch das zu überwinden mit all seinen Folgen. Und das dritte Thema ist das der Solidarität. Es wird uns ja deutlich, das geht nur, wenn wir solidarisch sind und nicht nur nach links und rechts gucken, sondern in die weite Welt hinein. Es gibt viele, die unter dieser Pandemie erheblich leiden. Und es gibt Profiteure dieser Pandemie, die das ausnutzen, um selber Gewinn daraus zu schlagen. Da ist es wichtig, dass wir als Kirche sehr deutlich sagen, wo die Grenzen sind und sehr deutlich auch sagen, wir brauchen den Blick vor allem auf die Ärmsten der Armen, dass die nicht auch nochmal hier in dieser Zeit zu kurz kommen, sondern dass sie mit unserer Solidarität rechnen dürfen.
Welchen Trost hat die Weihnachtsbotschaft in dieser so stark verunsichernden, auch dunklen Zeit?
Gott bei euch, fürchtet euch nicht. Wir haben ökumenisch dieses zentrale Wort von Weihnachten stark gemacht in einer großen Aktion. Das wird viele unserer Gottesdienste prägen. Man kann es als Logo vielerorts sehen. Es leuchtet jetzt schon als Licht in vielen Fenstern. Das ist die Kernbotschaft von Weihnachten. Gott ist bei uns. Nicht um uns das Leben abzunehmen, sondern um uns auf die Beine zu stellen, dass wir es leben und in die Hand nehmen. Das ist die Botschaft des menschgewordenen Gottessohnes. Und das Wort, das in der Heiligen Schrift am häufigsten vorkommt, ist, fürchtet euch nicht. Mit Gott an der Seite gibt es Situationen der Angst, da kann man nicht drüber hinwegspringen. Aber es gibt auch Hilfe, es gibt Lösungen, es gibt Wege daraus heraus und die sollten wir suchen.
Der Rückblick auf ein besonderes Jahr. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing.
HR Info. Himmel und Erde.
Heinrich Bedford Strohm ist Bischof der Evangelischen Landeskirche in Bayern und Ratsvorsitzender der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Tilman Kleinjung, unser Kollege aus der Kirchenredaktion des Bayerischen Rundfunks, hat mit ihm über die Erfahrung der Evangelischen Kirche in Pandemiezeiten gesprochen.
Herr Landesbischof, dieses Weihnachten fällt mitten in eine Pandemie. Gibt es da irgendwie so etwas wie ein Licht auch an dem Weihnachtsabend oder wäre das eigentlich nur billiger Trost und muss man einfach auch mal das Traurige, so wie es jetzt gerade ist, einfach stehen lassen?
Ja, es ist schon ein sehr besonderes Weihnachten. Und die Weihnachtsfreude, die wir normalerweise empfinden, die ist vielleicht nicht weg, aber sie ist anders. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen tiefer, denn es ist ja auch sonst so, dass Menschen an Weihnachten leiden. Es gibt Menschen, die fürchterlich leiden. Und als Christen wollen wir die gerade am Weihnachtsfest ja auch nicht vergessen. Insofern erleben wir jetzt in der Breite etwas, was eigentlich zu jedem Weihnachtsfest gehört, nämlich die Weihnachtsfreude nicht über die Menschen hinweg zu reden, denen es schlecht geht. Und der Anlass von Weihnachten ist die Geburt Jesu Christi, ist die Geburt des Mannes, der am Kreuz einen Schrei der Verzweiflung ausgestoßen hat, der also genau dieses Leiden selbst durchlitten hat. Insofern ist gerade die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte, wenn man sie genau hört, die offen ist für die Aufnahme all der Abgrunderfahrungen, die die Menschen jetzt machen.
Ich möchte jetzt gerade nicht in Ihre Haut stecken als Verantwortlicher in einer Kirche, die jeden Tag neu überlegen muss, machen wir das jetzt, feiern wir, ja oder nein, machen wir die Kirchen auf, lassen wir sie zu, feiern wir Gottesdienste mit Menschen, ohne Menschen. Das ist wahrlich keine leichte Situation. Wie haben Sie sich denn jetzt entschieden?
Also es ist tatsächlich so, dass wir in intensiven Kommunikation auf allen Ebenen sind. Ich als EKD-Ratsvorsitzender bin natürlich mit den Landeskirchen im Kontakt, aber als Landesbischof mit den Regionalbischöfen, mit dem Landeskirchenrat, die natürlich auch das, was in den Gemeinden die Menschen denken und fühlen, mir hintransportieren. Das ist eine sehr komplexe Situation. Wir haben aber schon einen klaren Korridor. Und der klare Korridor heißt, wir wollen den Schutz der Gesundheit ganz nach oben stellen, so wie wir das immer gesagt haben, so wie wir das Ostern auch gesagt haben. Wir haben aber inzwischen sehr ausgefeilte Schutzkonzepte, wo wir auch inzwischen wissen, die Menschen halten sich daran. Die Menschen, die in den Gottesdienst gehen, die hängen nicht zusammen. Die sitzen mit großen Abständen, die haben die Maske auf, die singen nicht unter der Maske. Das ist sehr schmerzlich, aber wir halten uns daran. Es gibt Anmeldesysteme, die gewährleisten, dass es eben keine vollen Kirchen gibt, wie wir sie an Weihnachten vor Augen haben, sondern es werden wenige Menschen sein, die da in der Kirche zusammen sind. Und deswegen sage ich, dass wir diese ganzen Formate, die wir jetzt entwickelt haben, digitale Formate, Livestream-Formate, natürlich mehr Fernsehgottesdienste als sonst auch, aber auch die Hausandachten, wo wir die Materialien jetzt verteilen. Das alles wird dafür sorgen, dass es viele Menschen gibt, die von sich aus sagen, ich kann diese Weihnachtserfahrung auch zu Hause machen. Ich kann sie auch machen, wenn ich digital mitfeiere. Und dann gibt es aber Menschen, die vielleicht einsam sind, die niemanden haben, die vielleicht auch mit den digitalen Medien einfach so nicht umgehen können. Und dass es für die einen Ort gibt, wo sie an diesem Weihnachtsfest hingehen können, in großen Abständen und so, dass niemand gefährdet wird. Das ist schon wichtig. Und deswegen ist nach langem Abwägen am Ende die Entscheidung, dass wir Weihnachtsgottesdienste auch in Kirchen feiern, aber so, dass optimale Schutzkonzepte dabei auch wirklich berücksichtigt werden. Und wenn Gemeinden sagen, wir machen es nicht, wir sagen den Gottesdienst ab, weil in unserem jeweiligen Kontext es einfach die bessere Lösung ist, dann haben sie ausdrücklich meine Rückendeckung dafür.
Hinter all dem steckt ja immer die Frage gerade der Systemrelevanz. Wie systemrelevant ist ein Supermarkt, wie systemrelevant ist eine Tankstelle, wie systemrelevant sind die Krankenhäuser und die medizinischen Dienste. Und jetzt gibt es natürlich die sehr offene Diskussion, auch Anfrage, warum sind jetzt auf einmal Kirchen systemrelevanter als Opernhäuser, Kultureinrichtungen und viele andere Dinge, die wir auch ganz dringend brauchen, die wir sehr vermissen gerade.
Also ich kann mit der Frage, mit diesem Wort Systemrelevanz zunehmend wenig anfangen, muss ich wirklich sagen, denn das ist ein sehr begrenzter Begriff für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Und er ist jetzt immer mehr zu einem Begriff geworden, wo die Leute den Wert von Dingen nachbeurteilen. Und dazu taugt er aber auch nicht. Aber die Frage, die Sie stellen, ist natürlich relevant. Warum gibt es für Kirchen diese Möglichkeit? Es gibt sie natürlich im Lebensmittelmarkt und da sind die Abstände sehr viel geringer. Wenn ich einkaufen gehe, ist es 10-mal riskanter, als wenn wir sehr sorgfältig die Abstände, ohne uns zu bewegen, in den Kirchen halten. Aber das ist jetzt nur ein Nebenaspekt. Der wichtige Aspekt ist, dass diese Botschaft von Weihnachten es überhaupt nur gibt, weil sie weitergetragen worden ist. Und die ganzen Tage, die Ferien, die Festtage, die gibt es nur, weil es diese Weihnachtsbotschaft gibt. Und deswegen ist es nicht vergleichbar mit anderen Zusammenkünften, dass an Weihnachten diese Weihnachtsbotschaft auch wirklich kraftvoll zum Ausdruck gebracht werden kann und dass alle Menschen Zugang zu dieser Botschaft haben. Das hat schlicht damit zu tun, dass wir diese ganze Zeit nur deswegen Weihnachtszeit nennen, weil die Geschichte, die da von den Kirchen über viele Jahrhunderte weitergetragen worden ist, weil es diese Geschichte gibt. Und das zusammen mit den strengen Schutzkonzepten und der sehr, sehr begrenzten Zahl von Menschen, die an diesem Weihnachtsfest überhaupt in die Kirche gehen werden, das, glaube ich, führt dazu, dass wir sagen können, wir können das verantworten. Im Übrigen, wenn es um die Künstler geht, muss man sagen, wenn wir alle Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen absagen, dann verlieren auch die Künstler, die jetzt noch Honorare kriegen von den Kirchen, diese letzte Möglichkeit, gegen Honorar ihre Kunst zu zeigen.
Ein ganz schwieriges Thema ist das Thema Trauer in Corona-Zeiten. Nicht nur Menschen, die an und mit Corona gestorben sind, sondern auch Menschen, die ganz normal gestorben sind, in Anführungsstrichen, können nur unter sehr schwierigen Bedingungen zurzeit verabschiedet werden. Hat der Einspruch der Kirchen, hat er da tatsächlich auch zu einer Verbesserung für die Hinterbliebenen, für die Angehörigen geführt?
Ich glaube schon, dass das Wirkung gehabt hat, denn das gehört schon zu den Dingen, wo ich selbst auch in der Rückschau mich frage, hättest du da deutlicher öffentlich reden müssen? Ich habe viel drüber geredet, über die Situation der Sterbenden in den Altenheimen, über die Situation der Beerdigungen, aber ich habe es im Hintergrund getan, weil ich ja gesehen habe, in welchem Dilemma die Verantwortlichen da waren, auch bei den Beerdigungen. Ich habe selbst ja auch Erfahrung mit Beerdigung gesammelt und natürlich ist es da eine so emotionale Situation, dass Menschen sich eben doch umarmen, obwohl es eigentlich den Regeln nicht entspricht. Ich verstehe also, dass man da vorsichtig ist. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn Menschen sterben oder wenn Menschen Abschied nehmen wollen von lieben Menschen, das lässt sich nie wieder wiederholen. Das ist was so Gravierendes, davon ausgeschlossen zu werden, dass man an dieser Stelle einfach Kompromisse machen muss. Und genauso ist es bei Menschen, die im Sterben liegen, die ihre Angehörigen sehen wollen. Und für die Angehörigen kann es richtig traumatisch sein, wenn sie in den letzten Stunden, obwohl ihre Lieben nach ihnen verlangt haben, nicht dahin gelassen worden sind. Und deswegen glaube ich, das haben wir schon aus den ersten Monaten der Pandemie gelernt, gibt es Abwägungen, die man selbst bei diesem obersten Ziel Gesundheitsschutz treffen muss. Man kann auch einen sozialen Tod sterben und das darf nicht passieren.
Letzte Woche gab es in Wien eine sehr schöne Initiative. Da wurden für all die Verstorbenen in der Corona-Zeit Kerzen angezündet. In Deutschland habe ich so etwas noch nicht erlebt und stelle fest, es gibt noch gar keinen Ort oder auch kein Ereignis, wo national getrauert wird, wo ein Land trauert. Haben wir das einfach noch nicht auf dem Schirm? Sind wir dazu zu sehr noch mittendrin? Haben wir einfach gar keine Zeit gerade dafür zu trauern?
Also ich bin über diese Frage im Grunde schon seit Beginn der Pandemie mit politisch Verantwortlichen im Gespräch, auch mit Kirchenverantwortlichen im Gespräch, weil ich auch finde, dass wir einen öffentlichen Ort für diese Trauer brauchen. Ich bin auch dankbar, dass der Bundespräsident inzwischen dazu einen Vorstoß gemacht hat. Es ist noch nicht so, dass auf Seiten des Staates da eine klare Linie ist, ja, wir wollen das, aber ich sehe das sich entwickeln. Ich glaube, wir werden eine solche öffentliche Feier, die eben auch mit Beteiligung des Staates dann sein wird, wir werden die haben und wir brauchen sie auch.
Wir kreisen ja zurzeit wahnsinnig um uns selbst, um die Pandemie und was die mit uns macht und wie wir uns davor schützen und verlieren dabei natürlich logischerweise viele Dinge, die auch gleichzeitig stattfinden und auch ganz schlimm sind, aus dem Blick. Was ist das Thema, was Sie gerade am meisten da umtreibt, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir jetzt aufpassen, dass da nichts schief geht?
Ja, das ist neben dem Thema Schutzsuchende und Flüchtlinge ist es natürlich die Situation in der Welt insgesamt. Zwei Themen beschäftigen mich da ganz besonders. Das eine ist das Thema Gerechtigkeit, wirtschaftliche Gerechtigkeit. Natürlich wird durch die Pandemie vieles an Folgen eintreten für Länder, die versucht haben, aus der Armut zu kommen, die auch da Erfolge hatten, die jetzt aber weit zurückgeworfen worden sind, in dem Versuch, aus der Armut herauszukommen. Und da müssen wir als eine Welt solidarisch sein und an dieser Stelle mithelfen, dass eben der Hunger in der Welt überwunden wird. 20.000 Menschen sterben immer noch jeden Tag, weil sie nicht genügend zu essen oder genügend Medizin haben, obwohl genug davon weltweit vorhanden wäre. Und das zweite Thema ist der Klimawandel. Da hoffe ich sehr, dass die Pandemie jetzt eine Zäsur sein kann, die dazu führt, dass wir jetzt nach der Pandemie wirklich ganz beherzt alles daran setzen, dass die Ziele von Paris erreicht werden können. Noch reichen die Maßnahmen dafür nicht aus, aber es gibt einige Hoffnungszeichen, zu denen gehört auch die Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten.
Kirche in Zeiten der Pandemie. Tillmann Kleinjung sprach darüber mit Heinrich Bedford Strohm, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Bayern und Ratsvorsitzender der EKD. Die Gespräche dieser Sendung am Heiligen Abend hier in HR Info können Sie nachhören. Sie finden den Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen jetzt ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.